Universität Hamburg.
Vielen Dank, dass Sie alle gekommen seid zum Vortrag. Dieser Vortrag geht zurück auf meine Magisterarbeit, die ich an der Universität Hamburg geschrieben habe. Alles das, was ich in der recht kurzen Zeit nicht schaffe, lässt sich ohne Probleme in den Flügelbauten Dammtor nachlesen. Dort ist sie zur Einsicht freigegeben. Also, wenn man die Interesse hat, einfach ausleihen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal als E-Book hochzuladen bei Google. Unter Google Docs findet man den Titel sogar schon. Keine Ahnung, wie da reingekommen ist. Moderne Welt. Gliedert sich in folgende Punkte. Als erstes werde ich kurz die Protagonisten vorstellen, dann den geschichtlichen Hintergrund einmal kurz erklären, der relativ wichtig ist für dieses Thema. Dann gehe ich auf die Interpretation der Anfangspassage ein, weil sehr kurz, weil die sehr oft durchgenudelt worden ist in der Literatur. Gehe dann aber über und sage, da eigentlich ist der Rest von dem Text viel interessanter, weil wir erfahren etwas über die Kampfkunst in der Ming-Zeit. Dann gebe ich meine eigene Interpretation und dann kurz einen Ausblick auf das, was wir die nächsten Schritte wären im Rahmen der Forschung, was man machen könnte. Protagonisten. Huang Zongxi, ein berühmter Literat der Ming-Zeit und Qing-Zeit, geboren 1610, 1695, genau in der Umbruchszeit gelebt, aus Zhejiang. Wang Zhengnan war ein Soldat und Kampfkünstler, ebenfalls aus Zhejiang. Und Epitaph, chinesischen Mujiming, sind Steinplatten für die Beerdigung mit den Toten bestimmt. Sie enthalten biografische Details, Informationen über das Begräbnis und eine gereimte Lobrede. Wenn Sie sich fragen, wie kann ich über den Text forschen, wenn der begraben wird? Huang Zongxi hat eine Kopie von dem Text behalten und in zwei seiner Sammelwerke veröffentlicht. Dementsprechend steht der Text uns heutzutage noch zur Verfügung zur Erforschung. Das Original liegt noch irgendwo in der Erde. Für alle, die sich in China nicht so gut auskennen, das rote ist Zhejiang, dort, wo die Handlung spielt. Eine Küstenprovinz. Der geschichtliche Hintergrund, sehr wichtig. 1644, Fall der Ming-Dynastie. Die Hauptstadt Peking wird von den Mandschu überrannt und die Qing-Dynastie wird gegründet. Natürlich, beim relativ großen Land wie China geht das nicht in einem Rutsch. Dementsprechend gab es von 1645 bis 1653 noch einen Widerstand der Ming-Loyalisten im Süden und vor allen Dingen auch in Zhejiang, wo unsere Protagonisten gelebt haben. Und sowohl Huang Zongxi als auch Wang Zhengnan dienen beiden den Loyalisten. Sie sind beide Mitglieder der lokalen Regime. Also in jeder Widerstandsphase, die Warlords zum Beispiel, der Republikzeit, gab es natürlich mehrere verschiedene Fraktionen, die versucht haben, die Ming-Dynastie wieder aufleben zu lassen. Die Anfangspassage werde ich einmal ganz kurz zitieren. Ich denke mal, die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, kennen sie. Ansonsten ist es schön, weil es fängt an mit Shaolin ist durch seine Boxer in der Welt berühmt geworden. Aber da diese den Angriff bevorzugen, kann man sie dadurch besiegen. Es gibt auch noch die sogenannte innere Schule, die Bewegung aus der Ruhe kontrolliert. Ein Angreifer wird durch seinen ersten Schlag zu Boden gebracht. Deswegen unterscheidet man Shaolin als äußere Schule. Es begann mit Zhang Sanfeng, den haben wir heute auch schon gehört, in der Song-Zeit. Sanfeng war ein Alchemist vom Berge Wudang. Als Kaiser Huizong ihn zu sich rief, waren die Straßen unpassierbar. Eines Nachts lehrte ihn Xuanli die Faustkampfkunst und am nächsten Tag tötete er dann eigenhändig mehr als 100 Räuber. Sie sehen, vorhin haben wir beim Kollegen Sixt eine andere Version gehört, nämlich dass er einen Kampf zwischen einer Schlange und einem Kranich beobachtet hat. Das ist eine ältere Quelle noch und hier hat er die Kampfkunst im Traum übergeben bekommen. Und nun haben sich die Gelehrten der Zeit immer nur den Anfang dieses Textes angeguckt und haben dann halt über so Sinnketten wie innere Schule, Zhang Sanfeng, Wudang, Daoismus, Chinesen und äußere Schule, Bodhidharma, Shaolin, Buddhismus, Manchu, diverseste Interpretationen herausgeholt, die den Fall der Ming, die Manchu als böse und so weiter und so fort. Darauf gehe ich nicht näher ein, das ist ein eigener Vortrag, lässt sich aber zum Beispiel bei im Buch Chinese Martial Arts von Peter Alorge sehr gut nachlesen. Ich werde dann zum nächsten Teil übergehen, der für mich interessanter ist, weil er meine Forschungsergebnisse enthält und auch für Sie interessanter ist, weil Sie sie noch nicht nachlesen können, außer in der kleinen Magisterarbeit halt von mir. Was lernen wir über die Kampfkunst in der Ming-Zeit? Und im Folgenden zitiere ich aus dieser Grabinschrift, die halt biografische Details enthält über die Person Wang Zhengnan. Wir lernen, dass Wang Jianans Lehrer Shan Xinan war. Und Shan Xinan war sehr um die Geheimhaltung der Essenz seiner Kampfkunst bemüht und unterrichtete seine Schüler nur sehr oberflächlich. Wang Jianan hingegen hatte ihn schon heimlich beobachtet und dadurch die Grundzüge der Kampfkunst gelernt. Nachdem sich Shan Xinan verletzt hatte, also nicht mehr unterrichten konnte, war sein Lebensunterhalt in Gefahr. Daraufhin schenkte Wang Jianan Shan Xinan Grundkapital, um den Teeanbau beginnen zu können. Als Dank dafür geriet er in den Genuss der Übermittlung der gesamten Lehre der inneren Schule. Jedoch, als Meister zum Schüler, du darfst nichts von der Kunst enthüllen und sie nur in der höchsten Gefahr anwenden. Und das tat Wang Jianan auch. Wenn er in Gefahr war, nutzte er seine Kunst. So wird berichtet, wie er sich gegen einen hartnäckigen Verfolger verteidigt, gegen einen Mob, der ihn einkreist, oder Soldaten, die ihn zwingen, schwere Lasten zu schleppen. Er hätte mehr die Gelegenheit gehabt, durch seine Kunst die Leute zu töten, aber er tat es nicht. Der Verfolger blieb einfach liegen, gab es Verletzungen und den Soldaten nahm er die Säbel ab und versenkte sie in einen Brunnen und floh dann einfach. Wir erfahren auch ein bisschen was die innere Schule darstellte. Und zwar war die innere Schule der damaligen Zeit die Besonderheit, dass Akupunkturpunkte getroffen werden sollten. Es gab die Todespunkte, die Ohnmachtspunkte und die Stummheitspunkte. Das sind auf jeden Fall immer die Sachen, die in den Quellen erwähnt werden. Ne? Mit diesen Treffern auf diese Punkte konnte man halt die Gegner außer Gefecht setzen. Man konnte aber auch diese Kunst zu den diagnostischen Teil verwenden. Und zwar gibt es eine Anekdote, wo zwei Schafhirten Wang Jianan beobachten. Und da sagt der eine als andere, das habe ich probiert, komm mal her, haut ihn und er fällt um, er ist tot. Aber Wang Jianan kommt hin und sagt, der ist nicht tot, das war ein Ohnmachtspunkt. Und er wachte wieder auf. Zwei Anwendungen, also Kampf, aber auch Medizindiagnostik und die Verbindung zur chinesischen Akupunktur. Als dann, wie wir gesehen haben, die Qing endgültig Zhejiang überrannt haben und die Macht an sich rissen, fasste Wang Jianan die Entscheidung, nicht in den Dienst der Manchu zu treten. Also er hätte als Angehöriger des Militärs dienen können und im relativen Wohlstand leben können, er hat aber die Entscheidung getroffen, es nicht zu tun. Er war lieber arm und hat von der Kraft seiner Hände Arbeit gelebt. Ihm wurden zwar auch mehrmals militärische Posten angeboten, aber er hat sie alle ausgeschlagen. Später dann, als er schon in Armut lebt, gibt es eine Anekdote, wo ein anderer Kampfkünstler ihn erst ignoriert, weil er ihn als einen Bauern hält. Er hat einfach Kleidung getragen. Als dieser Kampfkünstler darauf hingewiesen worden ist, dass Wang Jianan auch ein Kampfkünstler ist, fordert ihn auf zu einem Kampf. Er lehnt das entschieden ab. Dann wird er in die Enge getrieben, herausgefordert und trotzdem lehnt er weiterhin ab. Und erst als er nicht mehr anders kann, verteidigt er sich, besiegt natürlich den anderen Kampfkünstler. Und der erkennt seine Überlegenheit an und schenkt ihm zwei Ballen Seide. Auch wieder ein Hinweis darauf, dass man durch seine Kampfkunst Geld verdienen kann. Dann gibt es noch eine Begebenheit, die Huang Zhonghi, der Autor, sehr persönlich miterlebt hat. Die beiden kannten sich also offensichtlich, waren gemeinsam auf Reisen. Sie besuchen ein Kloster und in diesem Kloster werden sie Zeuge, wie ein Mönch seine Muskelkraft zur Schau stellt. Und Wang Jianan benutzt seine Fähigkeiten der inneren Schule und lässt den Mönch zurückzucken, ohne ihn überhaupt zu berühren. Hier wird dann noch einmal demonstriert, wie die Unterscheidung äußere innere Schule zustande kommt. Der Mönch, Körperkraft, äußere Kraft zur Schaustellung. Wang Jianan muss ihn nicht berühren. Innere Kraft, Fähigkeit kommt von innen, wirkt nach innen und ist dem Äußeren überlegen. Wir erfahren aber auch, dass Wang Jianan Huang Zhonghi nun erlaubt. Er erlaubt ihm, über die Ursprünge und Geschichte der inneren Schule zu berichten. Am Anfang des Epitaphs gibt es eine etwas längere Übertragungsgeschichte, wie von Zhang Songfeng über verschiedene Lehrer und Meister die Kunst zu Wang Jianan kommt. Er sagt, pass auf, meine Kunst ist vom Untergang bedroht. Die äußere Schule gewinnt einen immer größeren Einfluss auf die innere und die Menschen lassen sich von der inneren Schule nicht mehr beeindrucken und wenden sich von ihr ab. Halte deine Kunst geheim. Halte deine Versprechen gegenüber dem Meister, aber Kampfkunst bezahlt nur den Lebensunterhalt, wenn sie auch angewendet wird. Am Ende eine Lobrede. Er hatte eine Fertigkeit wie diese und verbreitete sie nicht. Auch bis zuletzt verkaufte er seine Fertigkeit nicht. Diese Entscheidung ist zu bedauern. Das Wasser ist seicht, der Berg ist alt. Wer wird das einsame Grab bewahren? Wer diesen Inschriftentext betrachtet, möge darüber ein wenig nachdenken. Klingt nicht wirklich nach einer Lobrede, ist vielleicht auch nicht so gemeint. Huang Zhonghi ruft den Leser auf, ein wenig über den Text nachzudenken. Worüber soll man nachdenken? Da ist zum einen der Hinweis auf eine Entscheidung Wang Zhendans, die zu bedauern ist, nämlich die Entscheidung, seine außergewöhnliche Fähigkeit des waffenlosen Kampfes weder weiterzugeben noch zu verkaufen, also geheim zu halten. Obwohl Wang Zhendan als Angehöriger des Militärs auf Seiten der Ming-Loyalisten gegen die Invasion gekämpft hat, lehrte er den Soldaten nicht die Kunst. Auch nachdem die Manchus die Macht übernommen hatten, blieb er den Prinzipien der Geheimhaltung treu und nahm keine privaten Schüler an, die ihm als Gegenleistung für seinen Unterricht bezahlen könnten. Infolgedessen bleibt er arm und allein und anstelle einer Gruppe von loyaler, dankbarer Schüler gibt es nun niemanden, der für ihn den Ahnenkult leistet. Huang Zhonghi kritisiert also in seiner Gedenkinschrift die Einstellung der inneren Schule, ihre Kunst geheim zu halten. Es ist zwar eine Kunst, die direkt vom Gott des Krieges übermittelt worden, doch die meisten dieser Kunst sind sehr wählerisch bei der weiteren Übermittlung. Das sehen wir auch bei der Beschreibung seines Meisters, des Meisters von Wang Zhengnan. Shan Xinan diente auch im Militär und lehrte die Kunst, nachdem er den Dienst beendet hatte. Aber immer nur die Oberfläche, nicht die geheime Essenz. Und erst als sie Wang Zhengnan einkaufte bei ihm und sagte, du kannst dein Lebensunterhalt nicht mehr mit dem Unterrichten bestreiten, erst dann wurde die Kunst weitergegeben. Aber auch wieder unter dem Gesichtspunkt, verrate sie nicht weiter. Und erst, weil Shan Xinan sein wirtschaftliches Fortbestehen in Gefahr war. Genauso richtet sich Wang Zhendan in einer Zeit der Gefahr in Huang Zhonghi. Er erlaubt die Niederschrift der Ursprünge und der Geschichte der inneren Schule erst, als sie bereits im Niedergang war. Da die äußere Schule Shaolins die Menschen mehr beeindruckte und dieser Stil einen immer stärkeren Einfluss nahm. Betrachtet man diese Inschrift aus dieser Perspektive, kann man diese Grabinschrift auch als Dokument eines Kampfes zwischen zwei rivalisierenden Kampfkunststilen sehen, nämlich dem berühmten Shaolin-Stil und der eher unbedeutenden inneren Schule, die nicht mal einen eigenen Namen hat. Dafür spricht auch die Formulierung, die Huang Zhonghi in seiner Anfangspassage wählt. Er sagt, Shaolin ist durch seine Boxen in der Welt berühmt geworden. Es gibt auch noch die sogenannte innere Schule, die Bewegung aus der Ruhe kontrolliert. An den Anfang des Gedenktextes wird also nicht die Kunst des Wang Zhendan gestellt, dem diese Inschrift gewidmet ist, sondern die der größten Konkurrenz, der Kampfkunst, die der Shaolin. Die innere Schule wird also nur beigeordnet. Und zwar wird im Text immer wieder auf die Überlegenheit der inneren Schule gegenüber der äußeren Schule hingewiesen, doch besiegt sich die innere Schule durch ihre Politik der Geheimhaltung im Endeffekt selbst. Mit Wang Zhengnan stirbt der letzte Meister seines Zweiges der inneren Schule, ohne einen Nachfolger zu hinterlassen. Wir haben also gesehen, dass das Epitaph oder die Gattung der Mujiming schon eine wichtige Quelle für den Alltag der chinesischen Kampfkünste darstellt. Und in den letzten 50 Jahren wurde eine große Anzahl von Epitaphen bei Ausgrabungen gefunden. Diese wurden aber bisher noch nicht systematisch ausgewertet. Dieses Epitaph ist das einzige, was momentan mir bekannt ist. Wir wissen, was die Chinesen überliefert haben an enormen Textmengen, ist das relativ wenig. Und die Hoffnung ist natürlich, dass in den Ausgrabungstexten eventuell noch weitere Geschichten von Kampfkünstlern drin sind, die in größeren Detail beschrieben sind, die uns ein bisschen mehr Einblick geben in die Traditionen und Mythen, Anfangsmythen der Kampfkunst der damaligen Zeit. Ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja.
Genau. In der Republikzeit, als die Gelehrten der Republikzeit haben sich angefangen, nach westlichem Vorbild wissenschaftlich zu dem Thema zu widmen. Und dann wurde diese Grabinschrift wieder hervorgeholt. Und dementsprechend wurde ja gesagt, guck mal, damals gab es ja auch schon Shaolin, äußere und innere Schule. Und die inneren Systeme sind natürlich Taiji, Bagua und dritte Qingyi. Dankeschön, vielen Dank, ja. Und es wurde sogar in der Anfangspassage gibt es einen Wangzhong, der erwähnt wird. Und es gibt einen Taiji Chuan, einen Wangzhongyue. Und da wurden beide verknüpft dann darüber und gesagt, okay, dieser Wangzhong hier, der das von damals bekommen hat, das ist der gleiche Begründer des Taiji. Also da wurden sehr viele Interpretationen gemacht. Aber alles immer auf diesen Text zurückgehen. Es gibt keine weitere textliche Quelle, die irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass es eine innere und äußere Schule gibt. Das ist der einzige Text. Und der wurde seitdem kopiert und kopiert und kopiert. Auf meiner. Also ich, sagen wir so, ich habe die Übersetzung angefertigt für meine Magisterarbeit. Der Kollege Douglas Wiley hat gleichzeitig eine Übersetzung gemacht. Die kam kurz dann nach meiner Magisterarbeit raus. Meine ist annotiert natürlich für eine wissenschaftliche Arbeit. Und er übersetzt die Lobrede auch völlig anders. Bei ihm ist die Lobrede eine Lobrede. Aber weder mein Professor noch ich konnten seiner Übersetzung folgen und haben diese Übersetzung gewählt, die mit der Gesamtinterpretation auch mehr Sinn macht. Also das ist so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man die Lobrede am Ende ganz anders übersetzt, dass sie wirklich eine Lobrede ist, ja, er war loyal und es ist zu bedauern, dass er nicht mehr da ist, das ist eine ganz andere Meinung, ein ganz anderer Sinn von dem Text, aber wir beide halt, mein Professor und ich, meinen, diese Übersetzung ist die richtige und es gibt immer nur eine Übersetzung. Ja, aber nicht wirklich. Also es gibt eine Übersetzung, es gibt viele, viele Sachen, die wir heutzutage eventuell nicht mehr ganz verstehen, weil wir die Begriffe nicht mehr ganz verstehen. Ne? Aber wir können dann immer noch durch Vernünftiges korrelieren und ich habe ja auch andere Quellen mir angeguckt und geschaut, wie die Zeichen dort benutzt worden sind und konnte dann halt immer sagen, okay, das wird höchstwahrscheinlich so und so zu bedeuten sein, das ist höchstwahrscheinlich ein militärischer Titel, weil der wird da auch so benutzt. Man kann immer durch den Vergleich auf andere Texte und den Kontext herausfinden, was die Übersetzung, die wahrscheinlichste Übersetzung ist. Und es gibt auch einfach falsche Übersetzungen, auch wenn man es falsch macht halt. Ne? Also es ist halt auch das Problem. Die Überlieferung habe ich überprüft. Ja, aber die Überlieferung habe ich überprüft. Also das, was heutzutage in dem Sammelwerk von Huang Zunqi drin ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was er damals geschrieben hat. Da habe ich also den Weg schon verfolgt. Das ist nicht so, es gibt ja einige gefälschte Texte, die dann irgendwann auf Bodhidharma zurückgeführt werden, die aber dann irgendwann in der Republikzeit geschrieben worden sind oder ein bisschen früher. Also da bin ich mir sehr sicher, dass dieser Text der Originaltext ist, den er damals geschrieben hat. Und halt eine sehr, sehr interessante Quelle, weil die Personen sich kannten und dadurch ist auch das, was beschrieben worden ist, nicht irgendwo Hörensagen, sondern es gibt da persönliche Verbindungen zwischen diesen Personen, die sich auch nachweisen lassen. Ja, von daher, wenn wir noch mehr davon finden, sind wir noch ein bisschen schlauer, aber wir sehen auch viele von diesen Sachen, die wir heute kennen, ne? Ja, die geheimen Techniken lehre ich nicht weiter und mein Kung-Fu ist besser als deines und sowas, das ist schon damals so gewesen. Das ist also offensichtlich menschenimmanent.
Ja. Wie bewertest du die, ja, ich nenne es jetzt mal Übertreibung oder Ausschmückung in dem Text? Also sprich, Taichi ist irgendwie aus der Sung-Dynastie oder er hat seinen Gegner besiegt, um ihn anzufassen. Wie interpretierst du das? Ist das mir jetzt auch so, dass man sagt, das ist irgendwie so ein Mythos, das soll einfach nur so einen identitätsstiftenden Touch oder glaubst du, das sollten die Leute wirklich glauben?
Also dieser Anfangsmythos ist ein Mythos im klassischen Sinne. Dient dazu natürlich, sich auf einen daoistischen Heiligen zurückzuführen und dementsprechend wichtig für die Stellung. Solche Sachen wie, wenn er erlebt, dass er den Mönch einfach ohne ihn zu berühren zurückzucken lässt, mag auch sein, dass er einfach sehr schnell war und er es nicht richtig gesehen hat. Oder Tricks, ne? Hat jemand so Schnipp, also man weiß es nicht, man war nicht dabei, aber ich glaube, wir kennen auch alle Kampfkünstler, die so schnell sind, dass man denkt, du hast ihn noch gar nicht angefasst, oder? Und er liegt schon am Boden. Also von daher sind es nicht unbedingt Übertreibungen, sondern fährt eher einfach subjektive Wahrnehmungen der Zeit.